ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Karin Tischer.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben jetzt gerade beschlossen, ganz spontan, dass wir uns duzen, weil es dir einfach lieber ist. Ne?
Genau.
So ist es. Du bist Trendforscherin für Speisen und Getränke. Ich bin da so ein bisschen altmodisch und sage Speisen und Getränke. Speisen hast du auch schon mal welche mitgebracht, weil wir auch gleich noch über das Thema Sensorik sprechen wollen. Du bist Food-Spezialistin. Du hast ein Forschungs- und Entwicklungsinstitut gegründet, schon vor langer Zeit. Und bist immer dann sehr gefragt, wenn es um Essenstrends, um Foodtrends geht, wie man so schön sagt jetzt in den sozialen Medien. Was isst du denn gerade sehr gern? Außer die Knuspersachen, die hier liegen.
Naja, also ich bin natürlich schon von Berufswegen, aber auch so von meiner Haltung sehr neugierig und mag immer gerne alles probieren und bin ja weltweit unterwegs als Trendforscherin, immer so die neuesten Zutaten, Speisen, Gastronomiekonzepte, Verpackungen aufzuspüren. Und von daher ist das immer ein sehr bunter Mix, den ich so dann verkoste sozusagen.
Mhm. Ja, und ist man dann, wenn man so Trends erforscht, auch im Bereich Essen, kann man sich dann gar nicht mehr so richtig festlegen? Oder gibt es da so das eine, wo man sagt, ach, weißt du was, ich bin ständig gerade beim Asiaten?
Nö, also zum einen, ich sag mal, als Trendforscher hat man nie Feierabend. Also ich gucke natürlich immer so rund um die Uhr, wie trinken und essen die Menschen und wie was empfinden die dabei, wie erleben die das Ganze. Und verkoste natürlich sehr viel, bin aber auch absoluter Genussmensch. Also ich kann auch gut abschalten und zu Hause dann einfach das auch nur so genießen. Ne? Das Gott sei Dank, das wäre ja sonst auch anstrengend.
Ja, es ist ja, das haben ja viele gar nicht so präsent. Denn es ist ja oft nicht nur das Essen, was trendet, sondern auch Getränke. Was trinkst du gerade besonders gern?
Naja, also bei mir ist es so, dass ich erstmal immer Wasser trinke, ne? Und wir ja auch gelernt haben, man soll viel trinken. Und das andere ist, dass ich sehr gerne so prickelnde Getränke mag. Also sowohl alkoholfrei, eine Rhabarberschorle oder irgendwas Cooles. Und das andere ist, ich liebe Aperol Spritz, muss ich gestehen.
Ist auch so ein Innengetränk, ne? Da schimpfen total ja die Winzer. Die Leute trinken gar keinen Wein mehr, sondern nur noch diese Mischgetränke, Aperol Spritz. Dem kannst du durchaus was abgewinnen.
Ja, absolut. Aber ich trinke auch gerne Wein. Also ich mag Gott sei Dank fast alles. Das ist auch von Berufswegen ziemlich schlau.
Ja, okay. Ja, weil von nichts kommt auch nichts. Du bist gelernte Köchin und studierte Ökotrophologin, das heißt Ernährungsspezialistin, könnte man sagen.
Wissenschaftlerin, genau.
Was sind denn da die Kernkompetenzen, die du gelernt hast und die du jetzt auch wirklich in deinem Beruf Tag für Tag anwenden musst?
Naja, das eine ist, dass ich natürlich als Köchin das Handwerk erlernt habe. Und das ist wichtig, das zu spüren, zu begreifen und auch zu wissen, wie das Ganze abläuft. Das ist ja ein gutes Management, braucht man an der Stelle, damit das funktioniert. Und das andere ist, in der Ernährungswissenschaft geht es natürlich zum einen um den Körper, um die Ernährung, um Lebensmittel und so weiter. Das ist so die Basis von allem. Und jetzt in dem, was ich mache, also ich habe ja vor 29 Jahren mein Forschungs- und Entwicklungsinstitut gegründet in Karst. Und wir entwickeln halt für die Unternehmen Konzepte, Ideen und Rezepturen. Wir sind quasi immer Erfinder von neuen Produkten. Mhm. Und das ist dann natürlich
da so
dann weit darüber hinaus. Ne? Ja. Also wir arbeiten sowohl für die Lebensmittelindustrie als auch für die Gastronomie, für den Handel und für die Lieferanten, die den Handel beliefern. Und wenn man zum Beispiel in Einzelhandel, in den Supermarkt geht, gibt es keine Regalreihe, wo nicht Produkte stehen, die wir für die Firma entwickelt haben.
Food-Expertin, Trendforscherin, Ökotrophologin und gelernte Köchin, also eine, die sich, können wir sagen, mit Essen auskennt und auch beruflich damit beschäftigt, Leuten sagt, was kommt jetzt so? Wie erspürt man denn so einen Essenstrend, Karin?
Also das ist ziemlich komplex. Wir analysieren sehr viel, sowohl in den Ländern, welche Länderküchen wie angesagt sind, was man da sieht. Das andere ist, viele Studien werden ausgewertet und Untersuchungen, sehr viel Netzwerken, Austausch mit anderen, weil das ist sehr, sehr komplex. Und es gibt ja, ich sag mal, Megatrends, die länger bleiben. Und es gibt auch kürzere Moden, die dann kurz da sind und wieder verschwinden. Und darum geht es ja auch, das einzusortieren. Wann kommt was und wann ist der richtige Zeitpunkt? Zeitpunkt. Also wann ist der Trend wirklich richtig da? Wann hat der so seinen Peak und wann flacht er auch wieder ab?
Weil komplex, also weil so viele Komponenten damit einfließen müssen oder weil du einfach früher dran sein musst. Also bis wir den Essenstrend spüren und merken, ah Mensch, da macht jetzt überall Burgerladen auf oder sowas, da musst du ja schon einen Schritt weiter sein. Das heißt, es wäre gut, wenn du das schon ein bisschen vorher
weißt. Ja, auf jeden Fall. Das früh zu erkennen ist das Thema.
Und wie macht man das?
Da gibt es irgendwie keine Formel, die man da an der Stelle beschreiben kann, sondern das hat natürlich ganz viel mit Empfindung, mit Emotionen, mit Gespür dazu zu tun und den Markt zu beobachten und halt vor allem immer die Endverbraucherinnen und Endverbraucher genau zu beobachten und zu spüren, wo stehen die gerade, was wünschen die sich?
Ne? Ja. Wo stehen wir gerade? Was wünschen wir uns? Ich greife das mal direkt auf.
Ja, sehr gerne. Also zum einen, ich nenne den Trend gerne Emotions are key. Das heißt, Emotionen sind so Schlüsselfaktor und Treiber, dass letztendlich vor allem durch diese schwierige Situation, in der wir so sind, dass durch die vielen Krisen, die national und international da sind, ist es so, dass die Menschen halt auch einfach einen Ruhepol brauchen und auch gerne positive Emotionen spüren möchten. Und man merkt, dass halt die Dinge immer mehr inszeniert werden. Das sieht man auch in der Gastronomie, ne? Also das sind große Dinge an dieser Stelle. Und im Essen ist halt hoch emotional, ist fast intim, ne? Und immer, wenn wir das besonders spüren können, dann ist es besonders spannend. Also, was weiß ich, zum Beispiel, ich war in London im Oblix, da hat man dann so Rauchcocktails.
Was ist das?
Das ist ein tolles Restaurant in Wolkenkratzer.
Also so ein richtiges angesagtes Ding in London.
Ja, ja, okay. Und da gab es dann zum Beispiel besondere Rauchcocktails. Also, dass dann in der Form dieses Gebäudes, The Shard, ist dann so ein Tresor gebaut, der öffnet sich dann entweicht der Rauch und dann erlebt man einen besonderen Cocktail mit Raucharomen. Also das ist natürlich dann emotional sehr inszeniert. Ne? Mhm. Oder ich habe das erlebt in einem anderen Restaurant mit Bonito Flakes, also vom Thunfisch so getrocknete Flakes, so ganz fein geschnitten, die dann, wenn die kalt auf das heiße Essen kommen, fangen die an zu tanzen. Man denkt im ersten Moment, oh, das Essen lebt. Nein, es sind quasi diese Flakes, die sich dann bewegen und einen besonderen Moment schaffen. Also sowas zum Beispiel.
Wenn du sowas dann erlebst, ja, wie zum Beispiel in so einem ganz kreativen Restaurant in London, da ist natürlich Trendsetting ohne Ende wahrscheinlich in der Stadt schon mit dabei. Wenn du sowas dann erlebst, was tust du dann? Also gehst du dann vielleicht auch ins Hintergrundgespräch mit den Kreativen, die dann dahinter stecken, schaust, wo habt ihr das her, warum macht ihr das so? Gehört das irgendwie auch dazu?
Ja, also ganz viel im Austausch mit diesen Menschen, mit den Kreativen, aber auch viel einfach diese Eindrücke sammeln und dann das eine sind ja Trends aufzuspüren und das andere ist zu interpretieren, was bedeutet das jetzt eigentlich und was bedeutet das in der Umsetzung für die Arbeit mit den Kunden, was wünschen sich die Verbraucher. Also viel Austausch und viel Beobachtung von den Endverbrauchern und Endverbrauchern, ja, wie verhalten die sich und was finden die spannend. Ne? Ja,
weil Rauchcocktails und tanzendes Essen, das ist ja schon, sage ich mal, jetzt im spezielleren Bereich. Oft bildet das ja nicht wirklich das ab, was wir so jeden Tag machen.
Ja, genau. Die Mischung ist ganz bunt. Was man beobachten kann, ein starker Trend ist das Snacking, dass letztendlich so die klassische Mahlzeit sich immer mehr auflöst, dass man eher situativ snackt, wann es gerade passt und nicht, wann es eigentlich gesund wäre, was zu essen. Und das halt in großer Vielfalt, dass internationale Streetfood da auch mit reinspielt, dass man gerne viele verschiedene Dinge erleben möchte. Und eine neue Entwicklung ist der sogenannte One-Hand-Snack. Also, dass durch die Smartphone-Situation hat man gerne in der einen Hand den Snack, in der anderen Hand das Smartphone, um bestens mit der Welt vernetzt zu sein. Und so hat das halt Auswirkungen, dass es auch mehr und mehr Snacks gibt, die man gut mit einer Hand essen kann.
Wir hatten es gerade, Karin, von rauchenden Cocktails mit Raucharomen und Dingen, die so
Snacking
mit einer Hand. Also, das ist schon ziemlich verrückt. Also, was ist denn zum Beispiel so ein Snack? Snack, den ich wunderbar in einer Hand halten kann.
Also zum einen ist es
nicht so gut, ne?
Also zum einen ist das wirklich so ein Ping-Pong-Spiel, was wünschen sich die Endverbraucherinnen und Endverbraucher, und zum anderen, wie kann man diese Dinge gestalten? Und das beobachten wir sehr stark, dass die Menschen halt wirklich viel mit ihrem Smartphone beschäftigt sind und suchen dann halt nach, ja, praktischen Lösungen. Und da habe ich zum Beispiel gesehen in Hamburg im Mezzaluna, die haben dann die Pizza neu entwickelt als Snack, den man so mit einer Hand essen kann. Oder
Mezzaluna in Hamburg, auch ein Restaurant? Oder?
Genau, das ist so ein Snack-Restaurant.
Ja.
Oder ich zum Beispiel eine Kette in London, Sushi Dog. Mhm. Die machen dann wirklich so Sushi-Snacks, wie so Sushi-Burritos, dass man nicht wie sonst Sushi mit den Stäbchen isst, sondern das sind dann so kleine Rolls, die dann gefüllt sind mit den Zutaten, die man haben möchte. Und dann kann man das Sushi so auf die Hand essen und dann dabei mit dem Smartphone agieren.
Das ist schon verrückt. Vielleicht auch kommt da auch noch das essbare Smartphone demnächst. Dann hat man vielleicht zwei Hände frei. Frau Tischer, Sie reisen jetzt wirklich um die Welt. Sie haben es erzählt, Sie analysieren da Foodtrends und finden immer wieder spannende Sachen. Wo stehen wir denn hier in Deutschland? Sind wir da eher Trendsetter, was das Essen angeht? Oder laufen wir so ein bisschen hinterher, weil wir Traditionalisten sind?
Ah, also ich sag mal, die Deutschen sind ja immer Weltmeisterin, sich selber schlecht zu machen. Und wir meinen immer, dass wir hinterherhängen. Das könnte ich gar nicht so sagen. Ich würde sagen, wir sind so im vorderen Mittelfeld. Also so im europäischen Vergleich ist es so, dass, also nicht UK, aber London ganz weit vorne ist, und die skandinavischen Länder, die sind auch sehr innovativ, und dann kommen auch schon wir. Also wir sind schon sehr aufgeschlossen gegenüber vielen Dingen. Also wenn ich überlege, ich wohne in Düsseldorf, da kann ich jede Länderküche dieser Welt essen. Also das ist schon wesentlich offener als manche andere Länder. Bei uns ist ja vieles herzlich willkommen.
Ja, aber von Düsseldorf hört man doch immer, das ist die Hochburg der japanischen Lokale.
Auch das, ja.
Da soll es die besten geben. Angeblich in Deutschland. Ist
ja,
das so?
Ja, es ist die höchste Dichte an japanischen Menschen in Deutschland, und das sieht man dann auch in der Umsetzung, aber auch vieles andere.
Gab es denn mal jetzt so einen Trend? Ich sag mal, wir machen es jetzt ein bisschen wie beim Wetter. Ja, wir schauen mal kurz zurück und dann nach vorne. Der Sie jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren besonders überrascht hat?
Naja, sagen wir mal so, also was ein Trend ist, der wirklich eine unheimliche Geschwindigkeit aufnimmt, ist die Digitalisierung mit KI. Also wir haben gesagt, das hat sich wie zu einem eigenen Digiversum entwickelt und hat halt ein Wahnsinnstempo, ne? Und was da halt alles vor und hinter den Kulissen dann funktioniert, und in der Gastronomie halt auch immer mehr Roboter, die Einzug halten. Ich war in Mailand in einer Cocktailbar, wo dann halt die Cocktails von einem Roboter gemixt werden, oder in Singapur war ich in einer Bar, da gab es überhaupt keine Menschen mehr, sondern man bestellt als Gast mit dem Smartphone, und dann sind hinter der Theke halt Roboter, die dann ja die Getränke, die Snacks managen, und das ist natürlich schon echt crazy. Ne?
Oder, wie war der Service?
Bitte?
Wie war der Service?
Ach, es war gar nicht schlecht, es war nur ungewohnt. Ne? Also das hat alles für und wider, ich will das gar nicht werten, aber das ist natürlich eine unglaubliche Entwicklung. Und die erleben wir ja auch in den Supermärkten, wo man halt immer, ja, immer mehr auch autark arbeiten kann. Und also ja, dass es ja auch schon die personallosen Bäckereien und Supermärkte gibt. Und also eine Wahnsinnsentwicklung, die kriegt man gar nicht so schnell jetzt abgebildet. Mhm. Ne?
Ja, die KI, die künstliche Intelligenz, die hält nicht nur in der Industrie oder in der Recherchearbeit und eigentlich überall Eingang, sondern auch beim Essen. Das sagt Karin Tischer, Food-Trend-Expertin, Ökotrophologin und gelernte Köchin, ist heute bei uns in SWR1. Leute, kannst du es nochmal beschreiben? Also hat KI denn auch eine Auswirkung auf das Essen selbst? Weil gerade hast du ja erzählt von einer Bar, in der nur Roboter arbeiten, die da den Service machen. Aber schmeckt das Essen, wenn KI im Spiel ist, auch anders?
Ach, das würde ich jetzt...
Oder geht das noch zu weit?
Ja, wie will ich das am besten beantworten? Also das eine ist, dass die Digitalisierung mit KI wirklich in ganz vielen Facetten Einfluss nimmt und, ich sag mal, auch viel hilft und Entlastung bringt, zum Beispiel bei den Industrieunternehmen in den Prozessen Dinge anders zu gestalten, schneller zu werden, anders zu analysieren, in der Gastronomie mit Robotern vor und hinter den Kulissen und so weiter. Und natürlich bedeutet das, das auch viel Standardisierung der Rezepturen, was in manchen Fällen etwas langweilig sein kann, in manchen Fällen aber auch eine ja positive Sicherheit einer Regelmäßigkeit und gleichbleibenden Qualität, die vielleicht sonst so nicht gegeben war. Es besteht natürlich auch die Gefahr, dass auch Kreativität und menschliche Komponenten auf der Strecke bleiben. Also ich hoffe, dass sich das gut sortiert.
Ich werfe jetzt einfach mal so ein paar Sachen mal rein. Ne? Also wenn man jetzt so Trends mal besprechen will, das können ja nicht nur Kreationen bei Speisen und Getränken sein, sondern auch mal so eine neue Darreichungsform. Also sag ich mal, wenn die Form zum Beispiel verändert wird, was gibt's denn da zum Beispiel Neues?
Naja, es ist so, dass eigentlich das ja ein fortwährender Prozess ist. Ne? Also wir haben ja in der Sensorik verschiedene Komponenten. Einmal die Optik, wo die Form mit reinfällt. Dann haben wir die Konsistenz, die natürlich das Ganze beeinflusst. Dann haben wir das Mundgefühl, das Mouthfeeling, wie sich das Ganze anfühlt, wenn wir es im Mund haben. Wir haben den Geruch, der sehr wichtig ist und zentral das Ganze ja steuert und je nachdem, was es auch direkt ins limbische System gibt und das Ganze beeinflusst. Mhm. Und das Allerwichtigste ist der Geschmack, der alles beeinflusst. Also wenn es schmeckt, nützt, also wenn es nicht schmeckt, nützt das alles nichts, dann ist es nicht attraktiv. Und wir haben auch den sogenannten Nachgeschmack. Und dann dazu kommt noch die Akustik, dass wir zu jedem Produkt auch eine gelernte Akustik haben. Also wenn wir zum Beispiel in Chips reinbeißen und die nicht knuspern, da denkt man, was ist denn hier los? Oder
dann sind die vielleicht alt oder feucht geworden.
Ne? Oder ich habe einen Keks mit Nüssen und denke so, wieso knackt das nicht? Oder andersrum soll irgendwas soft sein, das knackt plötzlich. Also auch die Akustik muss passen. Und all die Dinge müssen zusammenpassen, dass sie als solches harmonisch wirken.
Da sind wir wieder beim Rauchcocktail. Also wenn du solche Dinge dann erlebst, ja, so auch so Neues, was du jetzt vorher, da muss man sich ja wirklich auch einlassen. Also so mit allen Sinnen.
Ja.
Ja, mit Riechen und Fühlen und Spüren sich einlassen. Fällt dir das schwer noch, wenn du jetzt so viel unterwegs bist oder kannst du es noch gut? Kann man das üben?
Ja, zum einen ist es, also als Sensoriker muss man das auch beruflich ständig üben, damit man das geübt hat und immer da auf dem Laufenden ist. Mir fällt es nicht schwer. Ich bin so von meiner Haltung sehr, sehr offen und bin sehr neugierig, diese Dinge zu erleben. Und es ist so, dass letztendlich Essen ja auch Kulturgut ist. Und ich finde das so berührend, dass man halt da wirklich die Chance hat, schnell in die Kultur einzusteigen. Also was Essen ist das ja sehr gut möglich. Und es ist auch so ein Thema, was sehr verbindet. Also selbst wenn man die Sprache nicht kann, die Kultur sonst nicht kennt, aber Essen mit Essen findet man immer einen Einstieg. Und dann sind die Menschen offen. Also wenn man jemand nach seinem Lieblingsgericht fragt, dann fangen die Menschen an zu strahlen und zu schwärmen. Also das ist ja was ganz, ganz Positives. Und je nachdem, in welchem Land ich bin, in Indien gehe ich in die Bergdörfer und beschäftige mich mit der ursprünglichen Küche, mit Gewürzmischung und Schärfegraden. In New York gehe ich dann die Top 10 Restaurants und Bars. Also je nach Land unterschiedlich.
Was für ein Leben. Essen mit allen Sinnen, das ist etwas, das kann man lernen und da kann man sich auch drauf einlassen. Denn wenn irgendwo draufsteht, dass es knuspern soll, dann muss es auch knuspern. Kannst du es uns mal so ein bisschen, du hast ja hier so genau, ein paar knusprige Sachen mitgebracht und uns mal ein bisschen so vorführen, was es zu bedeuten hat. Knack.
Ich hoffe, man kann es gut hören.
Das ist ein Geräusch, das ist uns allen vertraut. Wir dürfen das heute. Erklär mal ein bisschen, also was steckt da jetzt dahinter und warum ist es wichtig?
Das ist wichtig, damit wir uns wohlfühlen. Also wir sprechen von der sogenannten Psychologie der Sensorik, dass wir halt zu jedem Essen und Trinken, was uns natürlich bekannt ist, eine ja gelernte Sensorik haben, ein gelernter Geschmack, ein gelernter Geruch, aber auch eine gelernte Akustik. Und wenn es halt knuspert, wenn es nicht knuspern soll oder andersrum, dann wären wir irritiert. Also es soll schon immer passen. Ne? Das ist schon wichtig. Und wenn wir halt für die Unternehmen neue Ideen, neue Rezepturen, Konzepte entwickeln in meinem Unternehmen Food & More, dann achten wir auch immer sehr darauf, dass diese Dinge auch stimmen und passend sind und sich gut anfühlen, weil nur dann fühlt sich's auch für die Endverbraucherinnen und Endverbraucher stimmig an, wenn es in sich stimmig ist.
Wie kann ich mir denn eure Arbeit da vorstellen? Also ist das so eine Art, Macht ihr dann Konzepte oder geht das dann auch schon richtig ins Labor, in die Lebensmittelchemie und in die Produktentwicklung auch schon
des
mit
Weiteren? Also es beginnt in der Regel mit der Marktanalyse zu schauen, wo steht man, wo steht der Verbraucher und die Verbraucherin. Dann entwickeln wir ein Konzept, was könnte das sein, entwickeln Ideen und dann werden diese Ideen umgesetzt. Wir schauen uns an, was für Produktionsanlagen haben die Unternehmen, was können die und dann entwickeln wir so die Rezeptur, dass sie bei denen produzierbar ist.
Also wenn eine Karin Tischer in meinem Restaurant auftaucht, dann weiß ich, jetzt werde ich wirklich unter die Lupe genommen. Kann man so sagen.
So sieht's aus.
Es gab ja neulich eine Bundesratsdebatte auf Betreiben des Freistaats Bayern. Da ging es um das begleitete Trinken von 14- bis 16-Jährigen. Das soll ja jetzt initiativ verboten werden. Ist ja aktuell erlaubt, dass diese Altersgruppe eben, wenn die Eltern dabei sind, trinken kann. Aber worum es mir jetzt geht, ist der Konsum von alkoholischen Getränken. Der ist ja seit Jahren rückläufig. Ja, besonders bei den Jüngeren. Die Weinindustrie beklagt es seit Jahren. Ist das was du auch beobachtest? Woran liegt's?
Also weltweit gibt's, also das hat viel mit dem Trend der Gesundheitsorientierung aus meiner Sicht zu tun. Nicht nur, dass wir insgesamt, das ist seit Jahren eine Entwicklung, aber Corona hat das nochmal so gepusht, dass letztendlich, sag mal, die Menschen, wir sprechen von dem Plantarismus, also eine stärker pflanzenorientierte Ernährung in den Vordergrund stellen. Ne? Also der Anteil Veganer und Vegetarier behält sich so bei ungefähr insgesamt 11% zusammen. Veganer sind mit 1,8% noch der kleinste Teil dabei. Aber der größere Teil der Bevölkerung, so 44-46%, ernähren sich halt so stärker pflanzlich, weniger Fleisch und Fisch und wenn in besseren Qualitäten und achten da auf eine bessere Ernährung. In dem Zusammenhang ist das gekommen, die sogenannte No-Low-Bewegung, also No oder Low Alkohol und auch, ich sag mal, bei Zucker, Salz und solchen Dingen, Fett etwas reduzierter unterwegs zu sein, aber vor allem bei Alkohol zu sagen, Mensch, also bewusst genießen und halt mehr dosieren. Und es gibt ja auch immer mehr alkoholfreie Alternativen, dass man sich auch wirklich genussvoll alkoholfrei den Abend gestalten kann.
Funktioniert ja bei Bier inzwischen wunderbar. Also da gibt es sehr, sehr große Auswahl inzwischen. Mhm. Viel Gutes dabei, auch nicht so Gutes.
Ja.
Beim Wein, was würdest du da sagen, funktioniert es gut, alkoholfreier
Wein?
Bei Wein
ist echt schwierig.
Ja,
ja, also ich will das gar nicht werten. Was mir auffällt, ist, ich sag mal eher so bei Prosecco, bei den Spritzgetränken, da gelingt es schon eher. Da habe ich schon eine Menge alkoholfreie, attraktive Varianten erlebt. Beim Wein eher nicht. Und ich sag mal dann lieber einen guten Wein genussvoll genießen und dann vielleicht ein anderes Mal Wasser trinken. Also bei Wein ist oft die alkoholfreie Variante noch nicht so spannend, finde ich.
Ja. Gibt es denn so einen Trend allgemein hin, so einen Trend hin vielleicht zur Askese, sage ich jetzt mal, ist vielleicht ein extremes Wort, aber warum eigentlich nicht, der sich auch dann aufs Essen niederschlägt?
Naja, es gibt natürlich immer im bunten Mix auch extremere Ausprägungen, aber ich sag mal, die Menschen sind insgesamt schon sehr genussorientiert und wir sind ja hier in der westlichen Welt auch insgesamt ziemlich gut aufgestellt und können uns auch eine Menge, ja, Genussvolles leisten. Und die Menschen sind schon sehr genussorientiert. Und selbst wenn es dann gesünder ist, Nachhaltigkeit ist ja auch ein ganz großes Trendthema. Wenn es nachhaltiger ist, wenn es Länderküchen betrifft, also haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Länderküchen, die angesagt sind, wichtig ist, dass es wirklich immer schmeckt und dass es genussvoll ist.
Welche Trends aus dem Ausland werden denn jetzt bald bei uns Einzug halten?
Also es ist so, wenn ich so den Überblick schaffe, ist es zum einen so, dass wir so die nationale, regionale und saisonale Küche sehr schätzen. Das ist durch Corona auch noch stärker geworden. Und auf der anderen Seite auch international neugierig sind. Das widerspricht sich gar nicht. Wir haben beides so in uns und möchten gerne beides genießen. Und international, ja, sind wir da schon sehr offen. Also was man sieht, ist, dass zum einen aus USA eine Menge Dinge kommen und Burger noch lange ein Thema sind, Smashburger und viele andere Dinge.
Mhm. Dann das soll vielleicht ganz kurz erklären.
Ja.
Smashburger sind diese Dinger, die mit, also wo das Fleisch dann mit so einem Gewicht darauf gebraten wird.
Ja, ne? Genau. Ja.
Und was bringt das? Also für die, die es nicht wissen?
Naja, also dadurch, dass es dann besonders gebraten wird, hat man quasi eine starke Knusperfläche außen und die Röstaromen sind noch stärker, ne? Und es ist ein anderes Mundgefühl. Ne?
Ist das eigentlich, also solche Trends, ja, da fängt dann einer, nehmen wir mal den Smashburger vielleicht so als Trendsetter. Einer fängt also an, so ein Gewicht aufs Ding zu legen und plötzlich wollen es alle haben und dann machen es irgendwie auch alle. Aber machen es auch alle gut?
Nein, nee. Also das und das sortiert sich ja auch immer, ne? Immer wenn Trends kommen, gibt es immer eine Sortierung. Das sieht man ja auch im Moment bei den ganzen Proteinalternativen und pflanzlichen Alternativen, Alternativen zu Fleisch, Fisch, Käse und so weiter. Am Anfang waren da ein paar Dinge dabei, die fand ich kurz vor der Körperverletzung so gruselig haben die geschmeckt, ne? Und jetzt gibt es immer mehr auch tolle Produkte. Und ich denke bei zum Beispiel Alternativen zu Käse, also vom Alternative zu Mozzarella bis zum Blue Cheese gibt es da mittlerweile eine ganze Bandbreite. Das entwickelt sich ja dann auch. Und das andere ist, wo wir eben waren bei den Länderküchen, also das noch kurz zu Ende zu bringen. Ja. Die asiatische Küche ist sehr angesagt und da vor allem Korea und Vietnam, die sind da ganz vorne. Auch die Thai-Küche ist sehr beliebt und wird sehr gerne genommen. Dann darf es auch skandinavisch sein, also Dänemark, Schweden, Norwegen haben da so Einflüsse. Und die mediterrane Welt ist einfach mega beliebt, ne? Italien ist wirklich, die italienische Küche ist die beliebteste Küche der Welt, das muss man sagen.
Die ist auch so ein bisschen trendfrei, ne? Zeitlos.
Ja, bleibt die hat immer. Sich total,
also eine Carbonara und eine Pizza,
total durchgesetzt, ja. Und da ist auch so ein Domestizierungsprozess, also ich sag mal, wenn wir Spaghetti Bolognese, wenn die Mutter für oder der Vater für die Kinder Spaghetti Bolognese kocht, dann sagen nicht die Kinder, oh, der Papa oder die Mama haben italienisch gekocht, sondern das ist schon so völlig einverleibt als Speise, die man so also einfach sehr integriert hat, ne?
Bei der Asia-Küche ist es ja so, also das ist ja was, was wir eher in der Gastronomie genießen, weniger zu Hause, einfach weil wir es nicht so gut können, weil wir oft auch die Zutaten gar nicht zu Hause haben, die man da bräuchte.
Ja, da fehlt oft dann entweder die Zutat oder die Kompetenz auch zu wissen, wie man das zubereitet. Aber es wird ja mehr und mehr. Ne? Also das kommt mehr und mehr. Noch extremer ist es eigentlich bei der indischen Küche, wo dann auch mit den vielen Gewürzmischungen und so weiter oder in der orientalischen Welt viele sich das nicht so zutrauen, weil das ist halt auch, die orientalische Welt ist auch sehr angesagt mit Hummus und den vielen tollen Meze, die man da hat. Ne? Also es ist ja auch eine bunte, tolle Welt.
Ja,
ne?
Levante-Küche gehört sicherlich zu den reichsten der Welt. Aber zu Hause im Grunde für uns jetzt mit, sag ich mal, da muss man sich schon richtig reinarbeiten, wenn man das will. So ein Trend, also von wo nach wo geht denn der? Also der kommt ja aus der Gastronomie zu uns oder kommt der jetzt so von Trendforschungsinstituten über die Labore, die Lebensmittelindustrie in die Gastro oder wie läuft das? Wie
rum? Also die fast alle Trends kommen aus der Gastronomie und werden dann von Industrie und Handel aufgegriffen. Also die Gastronomie ist schon so der Schmelztiegel für trendiges Neues und letztendlich dadurch, dass ja auch, ich bin ja auch als Köchin weltweit unterwegs gewesen, dann lernt man natürlich viel aus den Länderküchen, bringt das mit, interpretiert das weiter und deswegen ist das so ein spannender Prozess.
Wo hast du denn überall gekocht?
Ach, also im Schwerpunkt habe ich natürlich in Deutschland meine Ausbildung gemacht, aber ich bin ja weltweit in der Trendforschung unterwegs und bin dann natürlich auch immer mit dem Thema Kochen beschäftigt, ne? Sowohl in den Ländern selber Rezepturen auszuprobieren, als auch für die Kunden dort in den Ländern was zu entwickeln, dort zu produzieren und so weiter.
Wir haben gerade so ein bisschen, und das ist auch bei uns in SWR 1 Pfennle, das ist ja unsere Kochsendung hier, gerade auch ein großes Thema Street Food, also ist ein Riesentrend, oder kann man das schon total als Megatrend bezeichnen?
Ja, das absolut kann man letztendlich in den Megatrend Snacking mit reinfassen, in dem halt gerade bei Streetfood viel unterwegs gesnackt wird, aber es dürfen natürlich auch Mahlzeiten sein und das ist einfach eine ganz bunte internationale Welt, die man da aufgreift und ich sag mal, also ich selber bin ja rheinische Frohnatur und immer positiv denkend und eigentlich gute Laune auf zwei Beinen und mir macht Streetfood besonders viel Spaß, weil das einfach so eine bunte, tolle sensorische Welt ist.
Ich glaube, es ist immer schön, mit guter Laune an Essen ranzugehen. Aber wenn du jetzt feststellst, da gibt es so einen Trend, der ist wahnsinnig ungesund und fürchterlich. Also Bubble Tea, ne? Also so ein Getränk, das offensichtlich schlecht für die Gesundheit ist. Rumort's dann in dir manchmal, dass du sagst, nee, das kann ich jetzt irgendwie auch als Trendforscherin und als eine, die auch berät in der Industrie, nicht unbedingt vorantreiben? Gab es solche Situationen auch schon mal in deinem Leben, wo du dann gesagt hast, jetzt muss ich aber auch mal ein bisschen die Bremse treten oder so?
Ja, also zum einen ist es so, mein Job als Trendforscherin ist ja zu erfassen, wo die Endverbraucher und Endverbraucher stehen und nicht das Ganze zu bewerten. Aber wenn ich natürlich beruflich die Firmen berate, dann gebe ich da schon Hinweise, dass bestimmte Dinge vielleicht sehr ungesund sind und die man nicht so nachverfolgen sollte oder andere Dinge mehr zu präferieren sind und da einfach positiv Einfluss zu nehmen. Das macht ja auch Sinn und zwar im Sinne aller. Also ich sag mal, auch gerade in der heutigen Zeit gesundheitsorientierter, nachhaltiger, dynamischer zu sein und ja, diese Dinge so umzusetzen.
Lässt sich das zum Beispiel kombinieren? Also Streetfood klingt ja besser als Straßenessen. Streetfood und Nachhaltigkeit. Also was bedeutet Nachhaltigkeit? Was ist da so der Kern des Begriffs beim Essen? Also die Tatsache, dass ich vielleicht aus einer essbaren Schale dann esse, die vielleicht biologisch abbaubar ist, oder liegt es am Essen selber?
Naja, Nachhaltigkeit ist ja ein Megathema. Das kriegen wir jetzt gar nicht so schnell gerissen. Ne? Also das beginnt letztendlich beim Anbau, über die ganze Wertschöpfungskette, wie man damit umgeht, mit Lebensmittelverschwendung, wie geht man mit Lebensmittelresten um, mit dem Thema Verpackung. Und ich sag mal, da ist auch jeder gefragt. Also sowohl die Firmen ihren Beitrag zu leisten, als auch jeder Einzelne immer darauf zu achten, gut mit den Ressourcen umzugehen. Also das ist einfach ganz, ganz wichtig.
Kann ich verstehen, dass das ein komplexes Thema ist, nicht kurz abzureißen. Aber vielleicht hast du mal ein Beispiel für so ein besonders nachhaltiges Food, was jetzt vielleicht gerade neu auch aufgekommen ist.
Also was ich spannend finde, ist, dass halt jetzt viel mit Hülsenfrüchten gearbeitet wird als pflanzliche Alternativen. Und da haben wir auch eine Untersuchung gemacht, welche Proteinalternativen sind denn jetzt eigentlich auch wirklich die gesündesten, die gleichzeitig auch die nachhaltigsten sind. Und da sind die Sonnenblumenkerne und die Lupinen ganz vorne. Und wo man vorher gedacht hat, okay, es sind vielleicht andere Zutaten und da will ich auch nichts verteufeln, alles ist herzlich willkommen. Aber also wer dann besonders gesund und nachhaltig proteinreich unterwegs sein möchte, Sonnenblumenkerne und Lupinen sind da ganz vorne dabei.
Kann man natürlich auch als Verbraucherin, als Verbraucher vielleicht auch ein bisschen mitsteuern, indem man sagt, naja, so eine Mandelmilch, für Mandeln brauche ich vielleicht im Anbau ganz schön viel Wasser, ist dann vielleicht nicht so nachhaltig, so in etwa denken, auch lernen.
Ja, also und es ist natürlich sehr komplex, ne? Es ist nicht einfach, da immer die richtige Entscheidung zu treffen. Ich sag mal, wichtig ist da, am Ball zu bleiben, neugierig zu sein und halt auch zu gucken, immer wieder auch abzuwägen. Ne? Wir wollen auch noch Freude am Essen haben. Man muss manchmal Kompromisse schließen, aber besser, man achtet mehr drauf, als wenn man denkt, ach ja gut, ich kann dem eh nicht gerecht werden, dann achte ich nicht drauf. Also jeder von uns, denke ich, hat den Job, da auch drauf zu achten. Ne?
Ich komme mal noch kurz aufs Thema Streetfood zurück. Also was denken wir da? Ist es mehr als Currywurst, Döner und Pommes?
Ja, unbedingt. Also man darf ja nicht vergessen, das Kochen auf den Straßen ist ja in ganz vielen Ländern dieser Welt tief verankert und ganz typisch. Also in Indien, in Asien, in Afrika, da wird auf den Straßen gelebt und gekocht. Mhm. Und das ist ein Teil der Kultur und alles dort findet dort statt. Und deswegen erleben wir ja auch bei Streetfood eine weltweite Vielfalt dessen, was man dort halt alles verzehren kann. Und deswegen ist das natürlich nicht nur Junkfood, sondern auch Healthy Food, Culture Food, das ist alles. Und Essen ist letztendlich, ich sag mal, so spannend, so emotional, so vielfältig. Also ich habe für mich das Hobby zum Beruf gemacht. Ich liebe das, was ich mache.
Ein kleines Detail würde ich mal gerne noch abfragen. Ja, wir hatten es ja vorhin schon vom Smashburger, also den Gewichten auf dem Fleisch. Und jetzt gibt es ja überall diese Pommes, die, sag ich mal, so extra knusprig sind und irgendwie nicht von dieser Welt. Also ganz anders als die man früher aus dem Freibad kennt. Was ist denn da das Geheimnis dahinter?
Die sind wirklich neu entwickelt worden. Die sind super crunchy. Das hat auch damit zu tun, sehr, sehr crazy im Sinne von Snacking und Streetfood. Auf die eine Art soll es gesünder werden, auf die andere Art haben die Menschen noch nie so viel Pommes gegessen wie zurzeit und lieben es, wenn die besonders crunchy sind. Die sind dann besonders entwickelt mit Ummantelungen, die halt dann sowohl die Pommes länger heiß halten als auch crunchy sind und dann mit so tollen unterschiedlichen pompösen Toppings, so loaded fries mit ganz tollen Toppings obendrauf, sind das dann wiederum kleine Mahlzeiten, die man dann neu als Pommes erleben kann.
Also fies gesagt panierte Pommes.
Naja, so ein bisschen die Richtung.
SWR1, Leute mit Food-Trendforscherin Karin Tischer. Und wir haben schon festgestellt, also Streetfood ist wahnsinnig in und wird es wahrscheinlich auch im nächsten Jahr bleiben. Asiatisches Essen, und da hattest du ja koreanisch. Das merkt man auch. Es gibt immer mehr koreanische Restaurants. Also das kann man ja so ein bisschen beobachten. Eine Zeit lang waren es die Vietnamesen. Ich glaube, philippinisch hattest du noch gesagt. Kann das sein?
Thai. Die Thai-Küche ist auch nach wie vor sehr angesagt.
Ja. Was kommt noch? Also was sind noch große Trends, auf die wir uns einstellen?
Gerade, also es werden auch noch mexikanische Einflüsse kommen. Das beobachten wir gerade in Richtung Snacking und Streetfood wird da einiges kommen. Und ja, ganz spannend. Also die asiatische Welt wird uns in Spannung halten. Und das, was ich so zu den Länderküchen auch erzählt habe. Ne?
Ja, ich werf dir jetzt einfach mal so ein paar Begriffe einfach mal hin. Zum Beispiel den Begriff Fermentation.
Ja.
Dickes Ding?
Total.
Trend.
Ja, absolut. Hat damit zu tun, gerade im Sinne der Gesundheitsorientierung, dass letztendlich fermentierte Produkte sowohl gesünder sind, als auch, dass sie mehr Geschmack bringen, weil sie natürlich entsprechend fermentiert wurden sozusagen. Eigentlich eine ganz ursprüngliche Haltbarmachungsmethode, die wir kennen, wo der Weißkohl zum Sauerkraut wird oder den Sauerteig, den wir fürs Brot brauchen. Und das wurde jetzt wirklich neu aufgegriffen, das für unterschiedliche Bereiche zu nehmen. Zum Beispiel gerade bei Proteinalternativen, pflanzlichen Alternativen, Pilze zu fermentieren, auch hybride neue Produkte zu kombinieren. Also das ist ein ganz großes Thema.
Nächster Begriff, den ich dir gerne hinschmeißen möchte, Misfits. Was ist das denn?
Misfits? Ja. Was ist damit gemeint?
Nie gehört? Okay, versuchen wir was anderes. Pseudogetreide.
Pseudogetreide. Naja, das sind jetzt alles so
fiese Begriffe. Also, fiese Fallen.
Naja, es gibt natürlich Sorten, die eigentlich kein Getreide sind, aber dann für Getreide, also für die Zubereitung von Kuchen, von Brot und so weiter verwendet werden. Und ich sag mal, da es ja auch zunehmend mehr Unverträglichkeiten gibt, ist es auch interessant, in Alternativen zu denken. Wenn ich denke, alleine die glutenfreien Produkte, das wird immer mehr, also da auch einfach den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern, die davon betroffen sind, denen einfach zu helfen und mehr Möglichkeiten und Produkte zu geben, an die Hand zu geben, um zurechtzukommen.
Noch so ein Zukunftsbegriff, der mir begegnete, ist Hybrid-Food.
Ja,
was verstehen wir darunter?
Ja, damit ist gemeint, also um Ressourcen zu schonen, das nehmen wir mal an, für einen leckeren Burger brauchen wir ein Fleisch-Patty. Mhm. Dann wäre es ja auch die Möglichkeit, gibt es die Möglichkeit, dass man dieses Patty vielleicht zur Hälfte aus Fleisch und zur anderen Hälfte vielleicht aus Gemüse, aus Hülsenfrüchten, aus Pilzen, was auch immer, zusammensetzt und somit der Fußabdruck von diesem Patty besser ist, man noch den Fleischgeschmack hat, aber hat letztendlich pflanzliche Produkte mehr integriert. Mhm. Das ist ein Beispiel für solche Hybridprodukte. Es gibt Länder, die da schon wesentlich weiter sind. Bei uns ist es noch so, entsteht gerade so und ist noch so ein bisschen viel diskutiert, aber
also ich höre die Kritiker schon, die da sagen, das ist ja nicht Fisch, nicht Fleisch.
Ja, also man kann natürlich jedem auch, also allen Dingen auch immer eine kritische Seite entgegenbringen und manche werden dann vielleicht denken, die wollten am Fleisch sparen und die anderen denken vielleicht, Mensch, es ist eine schöne Möglichkeit, hier vielleicht doch noch Fleisch zu erleben, aber mit Ressourcen schonender umzugehen und neue Lösungen zu finden. Also ich finde gut, dass solche Dinge auch ausprobiert werden.
Karin, wir waren gerade schon beim Thema Hybrid, also man kann Dinge jetzt auch miteinander kombinieren, um vielleicht auch Ressourcen, Fleisch und so weiter zu sparen und Fußabdrücke anders anders zu gestalten, nachhaltiger zu sein. Aber wir kombinieren auch wahnsinnig gern miteinander. Also was lese ich da alles, was es jetzt geben soll? Den Dönerburger, den bayerischen Döner, das Sushi Rito. Sind das wirkliche Trends oder sind das Spinnereien?
Der bunte Mix aus allem. Also das eine ist, nehmen wir das bezüglich der Burger. Man kann 4 Speisen ausmachen, die weltweit die beliebtesten Speisen sind. Und das sind Burger, Pizza, Pasta und Salat. Weltweit, die meisten Menschen essen das am liebsten.
Wenigstens noch der Salat dabei.
Genau. Und natürlich, wenn so Burger so stark präsent sind, dann ergeben sich immer unterschiedliche Ausprägungen und immer wieder Ideen, was man damit machen kann. Und manches ist dann auch eine skurrile Mode, die kurze Zeit bleibt, wie zum Beispiel die Dubai-Schokolade, die dann irgendwann wieder weg ist. Mhm. Aber es gibt halt auch Dinge, die sich langfristig durchsetzen und dann bleiben.
Aber ja? Danke, dass du das ansprichst. Also diese Dubai-Schokolade, ja. Ich erinnere mich an diese Schlangen vor den Läden, wo also Tafeln für bis zu 100 Euro verkauft wurden, die Leute da schon fast zelteten davor. Spinnerei? Ein bisschen?
Natürlich ist es völlig crazy. Es ist völlig abstrakt.
Also es ist doch am Ende doch nur Schokolade, oder?
Ja. Das,
mit Pistazien?
Es hat natürlich auch was mit dieser Zeit zu tun, Dinge besonders zu hypen. Ne? Und es gab schon immer auch das Bedürfnis der VerbraucherInnen, irgendwas Besonderes zu erleben und zu erhaschen und dabei zu sein. Bei der Dubai-Schokolade ist es natürlich so, Dubai steht ja sehr für schrill, modern, ganz vorne, und Luxus, Reichtum, over the top, overload sozusagen.
Das alles steckt in dieser Tafel Schokolade
so sozusagen. Und allein dieses Wort Dubai impliziert dann schon diese besondere Luxusschokolade. Mhm. Hätte die geheißen Castrop-Rauxel-Schokolade, nichts gegen die Stadt Castrop-Rauxel, aber es wäre dann nicht so sexy gewesen. Also es hat natürlich auch was mit dem zu tun, was man dann damit verbindet. Ne?
Ja, aber ich meine, du bist ja wahrscheinlich als Trendforscherin offen für alles, aber gibt es dann Beispiel Dubai-Schokolade, dann auch mal so Momente, wo auch du dir dann einfach nur noch an den Kopf fassen
musst. Ja, ich schmunzel dann, weil ich das als Trendforscherin natürlich richtig einsortiere. Ja. Die Dubai-Schokolade hat ja eine Pistazienfüllung. Und ich weiß, dass Pistazie sehr polarisierend. Es gibt eine Menge Menschen, die gar keine Pistazien mögen. Und das war jetzt in dieses besondere Konsistenzspiel mit diesem Engelshaar kommt da noch mit rein, warum das dann beliebt ist. Aber es flacht ja auch schon wieder ab und das wird auch noch wieder weiter zurückgehen, weil die Menschen das gar nicht so gerne mögen und so sortiere ich das dann ein.
Apropos Abflachen, also was ist denn mit solchen Essenstrends, die wir jetzt auch schon länger beobachtet haben, die auch immer wieder aufkommen, also wenig Kalorien zum Beispiel, also Low Carb oder sowas wie Detox oder die Superfoods, wird das auch weiterhin relevant bleiben?
Es wird weiterhin relevant sein, sich immer wieder neu mischen, weil es ist zum einen so, was die Menschen immer wieder umtreibt, ist das Thema Abnehmen. In Wellen kommen da immer wieder neue Moden, die das ganze Thema letztendlich aufgreifen. Das andere ist aber die sogenannte personalisierte Ernährung, dass die Menschen sich im Sinne der Gesundheitsorientierung auch mehr mit sich selber beschäftigen, haben dann die besondere Watch, wo alles angezeigt wird, wie viele Schritte bin ich heute gelaufen, wie habe ich mich ernährt, wie geht's mir insgesamt. Also mehr Fokus auf mich selbst und damit auch Fokus auf das, was ich esse und trinke und wie ich damit umgehe und zum einen wirklich da konsequenter zu sein und andersrum reißen die Menschen auch immer wieder raus, weil wir sind halt auch einfach Menschen und wollen jetzt nicht den ganzen Tag nur immer brav sein und Kalorien zählen, sondern auch genießen.
Ja, Weihnachten rückt näher, ob wir es wollen oder nicht. Wir müssen uns natürlich jetzt auch schon mal Gedanken machen, was kommt Weihnachten auf den Teller? Und da ist natürlich gerade gut, dass du jetzt da bist, um uns zu sagen, was ist denn jetzt angesagt auf dem Teller an Weihnachten oder verhält sich Weihnachten in Deutschland wirklich so, dass wir da streng bei der Tradition bleiben und nicht so gerne Trends haben wollen? Also bleibt es bei Würstchen mit Kartoffelsalat als Top-Essen.
Also zum einen ist es so, dass natürlich jeder das zu Hause anders handhabt. Es gibt das Phänomen, dass wochenlang vorher überlegt wird, was essen wir, was machen wir, und dann hinterher doch Würstchen mit Kartoffelsalat auf den Tisch kommen, weil irgendwie für mehr dann doch keine Zeit war in den ganzen vielen Vorbereitungen vor Weihnachten und Geschenke besorgen und so weiter. Das andere ist aber, dass schon gerade an Weihnachten viele sich auch gerne die Zeit nehmen, wirklich dann genussvoll etwas zu gestalten, zuzubereiten und dann zu genießen. Letztendlich ist Weihnachten ein sehr emotionales Fest, ein traditionelles Fest, wo man auch gerne traditionelle Speisen und Geliebtes, Gelerntes dann in Erinnerung bringt, ne? Und da hat ja auch so jede Familie so ihre Tradition, also ob es dann die Ente oder die Gans ist mit Klößen und Rotkohl oder besondere leckere Speisen. Also Wild ist ja dann auch herzlich willkommen und viele andere Dinge. Viele machen auch gerne Raclette und gestalten das dann ganz gemütlich. Gibt ja auch immer mehr neue Ausprägungen, gerade durch die Gesundheitsorientierung und mehr vegane und vegetarische Ausprägungen. Gibt es auch die vegane Gans.
Aber da sind wir wieder bei Ersatzprodukten. Ne? Das ist dann schon wieder eigentlich etwas, was leicht schon wieder abklingt, dieser Trend, weil zu hoch verarbeitet, kriegt man auch langsam ein schlechtes Image.
Ja, es ist so eine Mischung aus dessen. Die einen wollen darauf nicht verzichten und sagen, ja, dann gib mir eine Alternative, auf die ich zurückgreife. Und die andere Entwicklung ist da, dass man sagt, dann lieber mit ursprünglichen, leckeren Zutaten etwas Neues gestalten, was dann in sich authentisch ist. Das ist auch da, ja.
Wenn ich es dann vegetarisch will, vielleicht doch lieber das Sellerieschnitzel, oder?
Ja, zum Beispiel. Oder ich sag mal, gerade in der orientalischen Welt, in der indischen Welt, gibt es ja auch ganz viele vegetarische tolle Gerichte, ne? Ob es dann Linsendal ist oder tolle Curries und so weiter. Und wo man auch in der asiatischen Welt mit der Thai-Küche, mit der koreanischen Küche tolle Gemüsegerichte gestalten kann, die lecker gewürzt sind und dann halt auch vegan oder vegetarisch sein können. Also der bunte Misch.
Ich könnte mir vorstellen, ja, sicher ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass für viele auch so dieses Exotische und Weihnachten nicht so recht zusammenpassen. Also orientalische Küche an Weihnachten, da sagen viele bestimmt nee.
Ja, also das stimmt. Also gerade an Weihnachten mag man gerne so in Kindheitserinnerungen schwelgen. Also wir wissen auch aus der Psychologie der Sensorik, wie wichtig das für uns ist, wenn wir so gelernte Geschmäcker wiedererleben. Also wir haben das mal untersucht und wollten auch mal wissen, gibt es eigentlich eine Veränderung und eine Vereinheitlichung des Geschmacks in Europa? Und wir haben festgestellt, der Mensch ist mit dem Geschmack noch tiefer verankert als mit der Sprache. Also es kann jemand 20 Jahre ausgewandert sein, kommt zurück und kann nicht mehr richtig Deutsch, aber wie Omas Apfelkuchen geschmeckt hat, das weiß man noch immer. Mhm. Und das heißt, ganz tief diese Gerüche und Geschmäcker will man wieder erleben. Und das gerade an Weihnachten, ob das dann der Lebkuchen ist oder der Stollen oder Pfefferkuchen oder Dominosteine oder was auch immer, Zimtsterne, das, was man dann an Weihnachten gerne isst.
Trends, die kommen aus der Gastronomie, das sagt Karin Tischer, Food-Trend-Expertin und auch Ökotrophologin, also Ernährungswissenschaftlerin und gelernte Köchin. Berätst du denn auch Gastronomen, die dann auch kreativ sein wollen, was sie vielleicht auch Neues machen können, und wirkst damit auch selber mit an der Entstehung von neuen Trends?
Also ja, wir arbeiten für die Gastronomie in der Regel mehr für größere Restaurantketten, Bäckereiketten, größere Filialisten, weniger für Einzelkonzepte. Das machen wir auch. Wir helfen auch Startups, die neue Dinge entsprechend ins Leben rufen. Und natürlich hat man dann immer Einfluss auf diese Dinge. Also auch wenn wir für McDonald's, für Starbucks und so weiter arbeiten, hat man natürlich Einfluss darauf. Andersrum bin ich da eher bescheiden zurückhaltend. Also zu sagen, dass man einen Trend selber gestaltet oder voranbringt, da bin ich immer zurückhaltend. Es gibt weltweit so viele Einflüsse, warum ein Trend da ist, wo er ist, oder nicht da ist, wo er ist. Da würde ich mich immer zurückhalten, auch wenn ich beobachte, dass wir natürlich schon eine Menge auch mit Einfluss genommen haben.
Also ich höre da raus, Karin, Trends erkennen, ja, Trends kontrollieren, das geht nicht. Aber was rätst du denn trotzdem Gastronomen, die mit neuen Trends arbeiten möchten?
Naja, die machen das ja sowieso. Also die Gastronomie ist ja sehr quirlig, ne? Und greift dann immer aktuelle Trends auf, versucht das dann für sich neu zu interpretieren, für das eigene Gastrokonzept. Und da rate ich auch den Gastronomen und Gastronominnen, den richtigen Trendmix für sich herauszusuchen. Also nicht alles, was Trend ist, muss ich automatisch umsetzen, sondern es muss zu meinem Konzept passen. Und ich brauche halt ein sich authentisches, schlüssiges Konzept. Und ich brauche immer Key-Produkte, Schlüsselprodukte, die für mich stehen, warum die Menschen zu mir ins Restaurant kommen und das auch weitererzählen, wiederkommen wollen. Und das Ganze muss auch optisch attraktiv sein. Wir sind im Zeitalter Instagrammable sein zu müssen. Das heißt, wenn diese Speisen attraktiv sind und werden dann fotografiert und mit den Freunden oder der Welt geteilt wird, wir wissen im Marketing, die Weiterempfehlung ist die beste Werbung. Es ist dann kostenfreie Werbung für mein Konzept. Also die Produkte sollten auch immer attraktiv aussehen.
Für alle Menschen, die gerne essen gehen, ist es natürlich gerade spürbar. Die Preise steigen enorm. Also essen gehen wird wieder ein Stück weit mehr zum Luxus, hat man den Eindruck, wenn man die Preise so sieht, weil die Gehälter ja nicht mitsteigen mit der Inflation. Macht das auch was mit Essenstrends? Verändert das auch die Art und Weise, was angeboten wird und was wir auch dann gerne konsumieren wollen im Restaurant?
Auf jeden Fall. Also zum einen steht im Moment die Gastronomie vor einer sehr großen Herausforderung, um dem Ganzen so gerecht zu werden und das Ganze noch realisieren zu können. Das andere ist, wir beobachten, dass die Menschen, wenn sie essen gehen, oftmals dann bei den Getränken sparen oder den Espresso zu Hause trinken statt im Restaurant und so weiter und sehen, wo sie irgendwie was einsparen können. Und zum anderen beobachten wir dann auch mehr kleine Mahlzeiten, mehr Snacks, dass die großen Mahlzeiten dann etwas abnehmen, um dem gerecht zu werden oder halt dann gerade die große Portion für einen fairen Preis, aber dass die Menschen da etwas anders mit umgehen.
Sind die Preissteigerungen, die wir gerade sehen, sind die gerechtfertigt und nachvollziehbar aus deiner Sicht?
Ja, absolut. Also wir sind ja als Endverbraucherinnen und Endverbraucher gar nicht mehr so nah dran an letztendlich der Entstehung, der Ernte der Lebensmittel, sondern wir gehen in den Supermarkt und erleben ja gar nicht mehr die Verknappung an verschiedenen Stellen. Es sind einfach die Rohstoffe, die Waren sind wesentlich teurer geworden. Es sind nicht so die Gastronomen, dass die gemütlich zu Hause sitzen und ach, jetzt mache ich das einfach mal ein bisschen teurer. Sondern die haben wirklich sowohl mit dem Personal- und Fachkräftemangel zu tun und das bei steigenden Lohnkosten. Dann haben wir diese Mehrwertsteuerdiskussion ja gehabt mit den 7%. Dann sind die Rohstoff-, die Energiekosten hochgegangen. Die Gastronomen haben wirklich sehr zu kämpfen, um zu überleben, um das überhaupt noch gestalten zu können. Das ist wirklich ein großer Kampf und nicht, ach, ich heb einfach mal die Preise an. Das hat total seine Gründe.
Zum Schluss vielleicht nochmal der große Blick in die große Glaskugel von der Food-Trendforscherin Karin Tischer. Karin, sag uns mal, was ist der nächste große Trend auf dem Teller?
Naja, es
so
ist
über
ein
nächstes Jahr auch hinaus. Ja? Also mal, wir schauen mal ein bisschen länger. So.
Ja. Ja. Naja, zum einen ist es gar nicht so einfach, ne, weit in die Zukunft zu schauen, weil letztendlich durch verschiedene Dinge, Einflüsse, wirklich immer kontinuierlich Einflussfaktoren da sind, die das Ganze beeinträchtigen. Ich würde sagen, zum einen, dass die Digitalisierung mit KI, die ist so rasant, die wird uns noch viel mehr beeinflussen, als wir uns jetzt gerade so vorstellen können. Die Nachhaltigkeit wird uns beeinflussen, die muss uns beeinflussen, weil wir haben nur einen Erdball. Die Gesundheitsorientierung ist ein großes Thema und wird uns beschäftigen, damit es uns gut geht und wir gut damit umgehen können. Und das andere ist aber, dass wir einfach in dieser Freude und dem Genuss am Essen ja die internationalen Küchen lieben, das Heimische schätzen und so immer wieder neuer, spannender Mix entsteht. Und dabei natürlich gerade Streetfood-Snacking ja besonders herzlich willkommen ist.
Das sind die Trends und wir knuspern hier gleich mal weiter, was wir hier noch auf dem Tisch liegen haben. Vielen Dank für den Besuch, Karin Tischer.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.